Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
War es eine sehr lange Sommerpause ohne Vereinsfußball oder war es eine sehr kurze Sommerpause, weil wir alle uns mit unserem Freund Albert getroffen haben und furchtbar grottigen Europameisterschaftsfußball angeschaut haben? Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Vielleicht kann mein Gast mir später helfen bei dieser Frage. Erstmal jedenfalls willkommen. Der Füchsle-Talk ist wieder da, der SC Freiburg ist wieder da. Wir starten in die Pokalsaison am Wochenende und wir nehmen nachmittags auf für mein Sportpodcast.de, dem Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast. Nachmittags nehmen wir auf, deswegen nennen wir die Folge einfach Füchse zum Kaffee, Philipp, oder?
Ja, so können wir es machen. Kaffee hatte ich heute auch schon ein paar.
Wir trinken Kaffee, obwohl es 40 Grad hat. Wir haben Kopfhörer auf nachmittags. Es wird Kuchen gebacken, habe ich gehört.
Ich habe ja übrigens gelernt, dass wenn einem heiß ist, soll man auch warme Getränke trinken, weil man dann von innen anfängt, den Körper runterzukühlen.
Tatsache. Also bei mir ist es genau das Gegenteil. Wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinken würde, dann würde ich erstens im Kreis laufen, vermutlich. Da sind wir dann beim Kreislauf und schwitzen wie ein Iltis oder ein Schwein, keine Ahnung. Egal, es gibt viel zu besprechen, denn die Sommerpause war dann doch, finde ich, eher lang, wenn man sich für Vereinsfußball interessiert. Gerade weil es fußballerisch nicht so das Megaturnier war, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe fast alle Spiele gesehen, zum Glück beruflich, muss ich vielleicht dazu sagen, weil vergnügungssteuerpflichtig war es eher nicht, oder? Ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben, bei dem du denkst, oh, taktisch unfassbar geil, das müssen wir jetzt auch so machen?
Nee, gar nicht. Ich habe auch viel sehen können, weil ich schwer erkältet daheim lag, aber ich fand es alles nicht berauschend, wirklich auch. Mich wundert es bei den Europameisterschaften immer, wie dann einzelne Spieler auf einmal hochgehypt werden, weil sie drei Tore gegen irgendeine Mannschaft schießen, die weniger gut ist.
Und dann, die eher keine Tore schießt,
genau. Genau, die eher keine Tore schießt und dann auf einmal da für Millionensummen über den Transfermarkt gehen. Und dann zwei Jahre später irgendwie im Nichts verschwinden, weil es halt dann doch nur eine eher schwächere Mannschaft war und nicht Manchester City. Also ja, Nationalmannschaftsfußball hat sich auch diesen Sommer nicht bei mir verändert. Ist mir wirklich ziemlich egal, außer man liegt krank daheim und kann eh nichts machen.
So sieht es aus. Mein Highlight war, außer dass es natürlich ein super Job war, zu Hause zu arbeiten, dass wir am Tag, an dem wir in Urlaub geflogen sind, dann doch noch das Maskottchen getroffen haben in Berlin am Flughafen. Überragender Tag. So viel dazu. Haben wir dieses super Turnier schon mal abgehakt und kommen zum Sportclub Freiburg. Da gibt es diverse Sachen, die wir nicht besprochen haben, weil diverse Sachen nicht geklappt haben. Und zwar nicht transfertechnisch, sondern terminlich bei uns. Wir hatten ein bisschen eine längere Sommerpause tatsächlich als Podcast, aber nichtsdestotrotz möchte ich die Gelegenheit hier nutzen. Ich weiß nicht, ob er zuhört, mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht. Mich nochmal bei Christian Streich zu bedanken. Natürlich erstmal für alles, was er geleistet hat für den Club in den letzten Jahr fast 30 Jahren. Und dann aber auch ganz persönlich für überraschende Post. Und zwar hatte ich ihm zum Abschied, zum Dank und ich dachte, das ist vielleicht eine nette Idee, eins meiner Lieblingsbücher geschickt, was ein bisschen tricky war, weil das vergriffen war, aber ich habe es hinbekommen, habe es ihm in einem guten, gebrauchten Zustand zukommen lassen und hatte dann tatsächlich einen Dankesbrief im Briefkasten, der sehr nett war und ein bisschen schwierig zu lesen, muss ich auch dazu sagen. Eine Laufbahn als Mediziner wäre auch, der Handschrift nach wäre auch drin gewesen, vielleicht so viel dazu, aber das finde ich auf jeden Fall stark, dass jemand, der dann endlich quasi seine Ruhe genießen kann, neben der Zeit, die er dann bei diversen EM-Spielen verbringt, sich dann doch mal an einen Schreibtisch oder an einen Küchentisch sitzt und sich nochmal handschriftlich bedankt. Da hatte ich jetzt weder erwartet noch mitgerechnet. Das war sehr schön. Wie ist es bei dir, Philipp? Ist es so, dass du noch trauerst oder bist du jetzt eher schon gespannt, wie es weitergeht?
Ja, trauern nicht mehr. Dafür war es dann doch eine lange Zeit, bis also die dann feststand, dass Christian Streich geht. Ich glaube, ich werde die Pressekonferenzen mit ihm sehr vermissen. Aber ich bin wirklich sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Ich habe in meinem Freiburger Fanleben nur, jetzt muss ich kurz rechnen, Finke auf Dutt, Dutt auf Sorg, Sorg auf Streich. Also drei Trainerwechsel erlebt und bin jetzt in einem Alter, wo man dann noch mehr auf Taktik und Spielweise gucken tut, als früher, als die anderen Trainer gegangen sind oder gegangen wurden. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, was sich verändert in den Pressekonferenzen, im Stadion, in der Spielweise, auch in der Mannschaft, in der Aufstellung, welches System wird gespielt, was ist die Idee. Also man hört ja schon ein bisschen raus, Pressing soll wohl ein größeres Thema werden als bisher, ein bisschen mehr Offensive, mehr Risiko. Also es ist weiter spannend und ich bin wirklich sehr gespannt drauf, wie die Saison losgeht. Also wie jedes Jahr eigentlich, aber dieses Jahr vielleicht nochmal ein bisschen mehr.
Man muss ja sagen, ich freue mich aufs Pokalwochenende, auch wenn wir uns mal wieder treffen. Aber man muss ja tatsächlich sagen, es gäbe auch angenehmere erste Pflichtspielgegner für einen neuen Trainer in Freiburg als Osnabrück. Also ich finde jetzt, dass wir da mit das eines der fieseren Lose erwischt haben tatsächlich. Die sind so gut, soweit ich weiß, zusammengeblieben nach dem Abstieg, sind jetzt eingespielt, haben schon zwei Spiele gespielt, zum Glück nicht super erfolgreich. Heißt auf der anderen Seite aber auch ein bisschen Druck. Zu Hause im Pokal, Underdog, weiß man immer, könnte schwierig sein. Wir haben es ja auch erlebt vor kurzem noch dort. Das ist so ein bisschen das, bei dem ich denke, okay, hätte ein unterklassigerer Gegner vielleicht.
Ja, das habe ich gestern auch zu jemandem gesagt, dass man da ein bisschen Pech hatte. Also man hätte auch einen Oberligisten ziehen können und da dann ein besseres Testspiel gehabt, wobei das letztes Jahr auch nicht so der Fall war gegen Oberachern. Aber ja, Osnabrück. Also in mir schlagen ja oft zwei Herzen. Also einmal die Fansicht, die sich ein Weiterkommen meines Lieblingsvereins erwünscht und einmal der, ja, der Fußballromantiker, der sich auf ein tolles Stadion freut, ein lautes Stadion, was immer cool war. Ich war zweimal dort, einmal als Freiburg 2 dort einmal gespielt hat und 1-0 gewonnen hat und einmal im Pokal. Und das war ja ein Wahnsinns-Fußballspiel mit zwei Ausgleichstoren jeweils in der Nachspielzeit und Elfmeterschießen. Und Upov, der drei Elfmeter hält. Also das war ein Wahnsinns-Fußballspiel. Das war toll. Auf dem Weg natürlich nach Berlin, so wie dieses Jahr natürlich auch.
Ja, es war das beste Spiel von Upov. Es waren nicht so viele. Es war aber auch das beste Spiel, korrigiere mich, von Kevin Schlotterbeck tatsächlich. Das war überragend, was er dahin gelegt hat.
Ja, er hat den links oben in den Winkel gebolzt. Also Kevin Schlotterbeck, wundert mich, dass er in der Bundesliga noch nicht so viele Elfmeter geschossen hat, weil er auch in Berlin, glaube ich, souverän traf.
Ich habe tatsächlich was gesehen auf, ich sage immer noch Twitter, dazu vielleicht auch später noch was angeteased, was Twitter betrifft. Ich habe da was gesehen, alle Elfmeter von Kevin Schlotterbeck und die waren einfach alle gleich. Das sieht total geil aus. Es waren nicht so viele, wie du sagst, aber die waren so untereinander als Video und die waren alle so zack, 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 direkt oben rein. Also vielleicht hat es einen Grund, dass er jetzt dann vielleicht auch erstmal keine schießt, weil das konnte man relativ leicht jetzt ausrechnen, nachdem man die 3-4 Videos sich angeschaut hat, wo der nächste dann vielleicht hingeht. Zu Osnabrück vielleicht noch. Ich hoffe natürlich, dass es in dem Stadion stattfindet. Die hatten ja auch diese skurrile Situation am Ende der vorigen Spielzeit, dass sie dann einmal das Stadion nicht nutzen durften und dann aber die Woche danach dann doch wieder. Das war irgendwie auch, weiß man nicht, ob da eine Vertretung im Bauamt war. Es ist kompliziert manchmal in Deutschland. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich war noch nicht da. Und hoffe, genau, dass es vielleicht 2 Grad weniger hat als heute, ehrlich gesagt. Aber es ist kein Wunschkonzert.
Ich habe mir die Zusammenfassung der dritten Liga angeguckt. Und da war, glaube ich, die Heimtribüne ohne Dach. Vielleicht war das Problem. Und dass sie jetzt das Dach, weiß nicht, weglassen oder erneuern. Oder vielleicht lag es daran. Aber ich freue mich auch sehr.
Ja, irgendwas war, es hätte irgendwas einstürzen, runterfallen, wie auch immer. Es ist ja gut, wenn jemand nachschaut, aber es war ein bisschen komisch, dass es irgendwie nicht ging und dann doch wieder ging, aber in der konkreten Situation gar nicht ging. Und sie dann quasi so ein Geisterspiel hatten, woanders. Sehr skurrile Situation. Ich muss vielleicht auch nochmal nachlesen, vielleicht war es gar nicht so skurril. Vielleicht war es auch was ganz Konkretes, was total sinnvoll war im Nachhinein, aber jetzt auch nicht, aus meiner Sicht leider auch nicht der Nabe der Welt, Osnabrück. Also fußballerisch nicht von da, wo ich wohne, nicht von da, wo ich herkomme. Ich bin gespannt, wie es da ist. Vielleicht noch ganz allgemein was. Wir haben es jetzt schon gesagt, das ist ein unangenehmer Gegner zum Auftakt. Das ist auch dann noch ein unangenehmer Gegner zum Auftakt in der Liga tatsächlich auch mit dem VfB Stuttgart. Da kann man jetzt sagen, yay Derby, wenn man dieses Wort mag. Man kann sagen, der Julian Schuster, da freut er sich, da hat er doch auch gespielt. Man kann aber auch sagen, und das würde ich tun, es ist ein bisschen so, es kann auch sein, dass wir zwei Spiele hintereinander verlieren. Und dann würde ich einfach die gesamte Sportmedienwelt bitten, nicht das Gleiche zu machen wie in der vorigen Saison mit nur Atubulu. Es kann immer ein bisschen rumpelig losgehen. Wir haben auch nicht alle Spieler bei 100%. Wir haben ein paar Verletzte wieder, ein paar, die längeren Urlaub hatten, nicht mit eingespielt sind. Es kann nicht sofort von 0 auf 100 gehen. Also potenziell ist es drin, kann passieren. Und dann würde ich es absolut unglaublich schlecht finden, zu sagen, ja, oh, der neue Trainer hat jetzt schon Probleme, weil er hat ja gar keine Erfahrung, was soll er denn jetzt machen? Ich sehe das tatsächlich so ein bisschen drohend als Gefahr, weil das genau dieselbe Situation ist wie auf unserer Torhüterposition in der Vorsaison. Auch da war es ein junger Kerl, der noch nicht so viel Erfahrung hatte auf dem Papier, wenn man sich nicht damit befasst hat, was er in dem Jahr davor gemacht hat, nämlich den Kasten super sauber gehalten in der dritten Liga. Das ist dann immer sehr einfach, als Argument zu sagen, oh, das ist die neue Stelle, deswegen ist das das Problem. Und da müssen wir jetzt aber mal darauf hinweisen, vehement, dass das aber jemand ist, der das noch nie gemacht hat. Bitte tut es einfach nicht. Das ist einfach Quatsch. Gebt dem Jungen eine Chance. Ich sage Junge, es ist verrückt, weil das ist der erste Trainer beim SC, der jünger ist als ich. Gebt ihm eine Chance, gebt dem ganzen Ding Zeit und wie auch wir als Fans, glaube ich, wir können das alles einschätzen und wir erwarten jetzt nicht Startzielsieg in die Champions League, würde ich sagen, in der Saison.
Nee, erwarten noch nicht. Gutes Plädoyer. Es ist wirklich ein schwieriges Auftaktprogramm. Also Stuttgart, die haben einen Umbruch hinter sich. Da weiß man nie, was man da bekommt. Und dann Bayern München auswärts, das ist natürlich undankbar. Also, aber auf der anderen Seite lieber. Da ist immer so eine schwierige Diskussion, wann hat man am liebsten Bayern und so auswärts. Weil, also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn es geht, gegen Stuttgart nicht zu verlieren, weil man sonst echt nach zwei Spieltagen mit einem Punkt dasteht und dann gehst du mit einem Punkt in die Länderspielpause oder null. Und dann wird es schon, glaube ich, auch eine lange Länderspielpause. Aber ich würde Schuster einfach Zeit geben. Der braucht Zeit, die Mannschaft braucht Zeit, Schusters Spielidee umzusetzen. Ich habe leider zeitlich bedingt kein einziges Testspiel mir angucken können. Aber da scheinen ja schon Veränderungen da zu sein und Sachen zu sein, die einen optimistisch stimmt und Sachen zu sehen, die einem ein bisschen, ja, Sorgen bereiten können, aber das werden Schuster und alle, die da mitarbeiten, genau wissen. Und ja, du hast es gut gesagt, Spieler, die lange Urlaub hatten, Olympiateilnahme, Spieler, die ja, vielleicht gar nicht mehr in Freiburg sein wollen, zum Teil lieber woanders hingehen würden, aber da kein Verein kommt, der eine angemessene Summe bezahlt. Deswegen schwierig, ja. Aber ich bin vorsichtig optimistisch. Ginter ist wieder da, Lienhardt ist wieder da. Das ist ganz, ganz wichtig. Günther hat wieder eine komplette Vorbereitung mitziehen können. Das sind alles Sachen, die mich vorsichtig optimistisch stimmen.
Adamu trifft plötzlich. Schollo ist immer noch nicht in der Champions League, sage ich schon, in der Premier League. Ich glaube, er ist einer von denen, die du eben meintest. Kann das sein?
Ja, Scholler und Sidilia geistert ja so ein bisschen rum, ohne jetzt natürlich mit einem Verhandlungstisch zu sitzen, dass die Freiburg gerne noch verlassen wollen würden. Soll er ja seit mehreren Transferphasen schon.
Irgendwie ein Running Gag, ja.
Ja, never ending story. Wobei ich natürlich sportlich gerne am liebsten beide behalten will. Aber wenn ein Spieler, der nicht mit vollem Herzen in Freiburg ist, bei der Sache ist, die er gerade tut, ja, das ist schwierig. Und dann sollte man dann auch lieber gucken, dass man sich gut trennt und sich noch in die Augen gucken kann. Und dann ist ja okay. Also Solai war ja lange da, fast länger als man gedacht hat. Oder ist ja noch da und hat sich immer für Freiburg reingehauen. Also das kann man ihm nicht unterstellen, dass auch wenn er eigentlich schon hätte gehen wollen, er sich da nicht mehr reingehangen hat. Deswegen gucken wir mal. Aber ja, die Transferphase ist ein bisschen überraschend, denn man hat gut angefangen mit Dingchi und Osterhage. Und dann dachte man, da war so die Aussage, ja, einen Mittelstürmer brauchen wir wahrscheinlich noch. Und jetzt hat sich das wahrscheinlich verändert, weil Adamu doch eine wichtigere Rolle einnehmen könnte, als man bisher gedacht hatte. Und auf einmal redet man nicht mehr von diesem offensiven Spieler, den man noch verpflichten möchte. Ja. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich glaube, dass so eine Mannschaft hier und da mal frisches Blut braucht. Jetzt sind ja drei neue externe Spieler da, mit Janik Huth noch der dritte Torwart neu von Paderborn. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, was jetzt noch die nächsten, ich glaube 2 Wochen geht's Transferfenster noch, da noch passiert, welcher Spieler da noch Freiburg verlässt. Aber ja, es ist wirklich spannend, weil auch ein gewisser Hype um die U19-Spieler entstanden ist. Um den einen oder anderen, der da bei den Profis trainiert und dem man sehr großes Talent nachsagt und die auch teilweise schon dritte Liga gespielt haben, wo auf einmal auch schon große Vereine kommen und relativ hohe Geldbeträge bieten, diese Spieler jetzt schon kaufen zu dürfen. Also Berka Yilmaz, Bruno Ockbus, das sind ja so die Spieler, von denen ich rede, die ja jetzt schon die ganze Vorbereitung bei den Profis mitmachen und auch Testspiele spielen und auch schon dritte Liga gespielt haben, die sehr viel versprechen. Also das ist ja auch wieder eine sehr spannende Sache, inwieweit diese Spieler eingebaut werden in dieser Saison schon und was sie dann zeigen können. Also es ist ja irgendwie so eine neue Saison, das ist ja immer geil eigentlich. Man geht so immer rein, keiner weiß, wo man steht, das könnte alles sein. Man verspricht sich natürlich, ey, dieses Jahr werden wir Pokalsieger und dieses Jahr werden wir Deutscher Meister. Werden wir natürlich nicht, also zumindest auf jeden Fall mal nicht Deutscher Meister, Pokalsieger, brauchst halt wahnsinnig Dusel und am besten keine Dosenfirma im Finale. Und dann kann alles passieren. Du kannst dich reinflowen und du flowst durch so eine Saison durch, im Positiven wie im Negativen. Und so eine Sommerpause bietet immer, das ist immer die Zeit, wo man träumt, dieses Jahr wird alles besser. Und auf einmal macht Lukas Höhler seine 20 Saisontore, das, was man immer gedacht hat, ja, Junge, das fehlt. Und dieses Jahr haben sie gut trainiert und sind fit und sind nicht mehr müde. Und dann denkt man sich, ja, leider fällt die Europa League weg und die Doppelbelastung fällt weg. Und dieses Jahr wird alles geiler. Und meistens ist es nach 5 Wochen, dann merkt man entweder, ja, ist wirklich alles geiler geworden oder nee, ist alles noch genau gleich wie früher oder halt, ja, also es bietet immer Zeit zum Träumen und immer positiv träumen und das ist immer irgendwie was Schönes, weil man immer denkt, ja, dieses Jahr, alles, was letztes Jahr nicht geklappt hat, klappt dieses Jahr und dieses Jahr scheidet man nicht gegen Paderborn in der 2. Runde im Pokal aus. Und dann steht man vielleicht am Samstagnachmittag da und denkt sich, nee, wir scheiden nicht gegen Paderborn in der 2. Runde aus, sondern in der 1. Runde in Osnabrück. Was ich allerdings dir natürlich nicht erwünsche. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist einfach eine träumerische Zeit und dann denkt man noch, ah ja, wenn der Spieler doch geht, dann kommt noch mal einer, der ist vielleicht noch mal besser und noch mal talentierter und der macht dann die 20 Tore, die uns fehlen. Ich bin gespannt.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Es ist, glaube ich, auch ein bisschen so, weil diese Taktung nicht da ist in der Sommerpause. Deswegen hat man dafür Zeit für solche Gedanken. Also man ist dann super optimistisch, dann verletzt sich der Schrä schon wieder und man denkt, ach, na, der arme Junge. Aber diese Zeit hat man unter der Saison gar nicht, weil man einfach ständig spielt. Gut, wir jetzt diesmal nicht. Wir haben ja nur die Pokalspiele bis zum Ende und die Saison. Ich schmunzle immer so ein bisschen, wenn ich lese, dass der FC Heidenheim ja massive Probleme kriegt in dieser Spielzeit wegen der Dreifachbelastung. Die Dreifachbelastung ist Stand jetzt ja einfach die Quali für ein europäisches Turnier. Mehr ist es bis jetzt nicht. Mal abwarten, wie lange die dann so geht, die Dreifachbelastung. Ich glaube, dass das tatsächlich daran liegt, dass man so vor sich hin träumt. Es ist sowieso Sommer, da macht man das ja gerne mal. Und man hat auch die Zeit und wird nicht durch Ergebnisse wieder so zurückgeholt in die, ja, okay, wir müssen es irgendwie in die nächste Länderspielpause schaffen oder ja, es läuft doch alles super. Es ist eine Zeit der Möglichkeiten einfach und in der Saison noch mehr als sonst, einfach weil sich viel geändert hat, obwohl sich spielerisch gar nicht so viel geändert hat, also was die Spieler selber angeht. Es sind gar nicht so viele gegangen, es sind gar nicht so viele gekommen. Deswegen ist das spannend, aber eigentlich auch ja, konstant. Konstanz einfach überall, nicht nur am Bodensee, sondern auch im Kader. Und auch was die Mitgliederzahlen angeht, geht es konstant nach oben. Ich habe jetzt gelesen, dass bei der Saisoneröffnung gegen Florenz einfach das 70.000. Mitglied ja, begrüßt wurde. Und das ist was, ihr merkt es an der kurzen Pause, da muss ich kurz überlegen, was das mit mir macht. Weil ich kann mir das immer noch nicht erklären, warum es 70.000 Mitglieder gibt. Vielleicht sind es 70.000 Ticket-Joker, aber es ist ja nicht so, dass man SC Freiburg-Mitglied wird und dann Rabatt bekommt im Fanshop und die Stadionzeitung ist umsonst und man kriegt eine Geburtstagskarte und keine Ahnung. Das ist es ja alles nicht. Vielleicht ist es dann wirklich so, dass man sagt, ja, gut, wenn ich die Chance habe, gegen Osnabrück in die Joker-Phase zu kommen, dann werde ich noch Mitglied. Hätte man jetzt letztes Jahr werden müssen, glaube ich. Ich kenne die Regeln da gar nicht so genau. Aber 70.000 Mitglieder, das hat mich sehr überrascht. Dich auch?
Das wusste ich noch gar nicht. Aber ich finde es auch, vor allem in was für einer
Taktik. In welcher kurzen Zeit, ja,
das ist Wahnsinn. Also, es hat ja quasi angefangen mit dem, oder kurz vor dem Pokalfinale. Also da ging es auch schon immer stetig nach oben, aber seitdem ist das ja enorm. Ich sehe das auch hier am Bodensee, bin ja so weit nicht von Freiburg weg. Immer mehr Freiburg-Fans, die da ein bisschen aus dem Boden wachsen. Es wird immer ein größerer Verein, aber wir müssen uns, ja, wie das auch bei der Saison, beim letzten Saisonspiel gesagt wurde, dessen bewusst machen, immer wieder, wo kommen wir her, was zeichnet uns aus, was können wir gut und wofür wollen wir stehen? Und das finde ich ganz, ganz arg wichtig. Und ja, mal sehen, wo die Reise noch hingeht. Vielleicht überholen wir irgendwann unseren ungeliebten Nachbarn aus Stuttgart. Aber wer weiß. Ich weiß gar nicht, ob das Ziel sein muss. Wegen mir darf es auch weniger Mitglieder sein. Und es ist trotzdem genau der gleiche tolle Verein, der jetzt schon ist.
Ja, was ich sehe, so was bei den, du meinst ja die Landeshauptstadt, da so los ist auf den Mitgliederversammlungen und bei uns los ist, wo einfach konstant die gleiche Anzahl Leute hingeht, egal ob es 6.000 oder 70.000 Mitglieder sind. Ein bisschen mehr ist schon geworden, klar, aber es gehen nicht alle 70.000 Leute hin zur Mitgliederversammlung. Da ist es doch ein bisschen entspannter als in Stuttgart, wo ja im Sommer ein bisschen ja, hausgemachter Unfug wieder anstand, was ich so mitbekommen habe. Vielleicht bevor wir dann wieder zu uns kommen, noch was anderes zum VfB. Ich fand es ganz witzig, ich habe gelesen, die hatten nicht nur diese ganz komische Mitgliederversammlung, wo irgendwie alle abgewählt wurden, die vorher für irgendwas gewählt wurden, sondern haben auch ganz stolz gesagt, dass sie einen super Umsatz gemacht haben im Jahr mit einem Rekordumsatz von mehreren 100 Millionen Euro und tatsächlich ein paar hunderttausend Euro Gewinn. Ich glaube, es war eine 2 davor. Und da habe ich gedacht, okay, interessant. Das ist jetzt nicht so das, was ich mir unter Konsolidierung vorstelle von einem Verein, der ja mehr oder weniger pleite war, wenn man das so gehört hat, die letzten Jahre, was da los war. Und dann hauen sie einfach über 20 Millionen für Demirovic raus, Philipp, für Demirovic, 21 Millionen. Und wir kriegen sogar noch, ich glaube, 10% davon bekommen wir noch. Was ist denn das für ein Transfer?
Ja, das ist der Wahnsinn. Also Stuttgart, die haben ja nur für Demirovic und Undav, glaube ich, 48 Millionen Ablöse bezahlt insgesamt. Das ist schon...
absoluter Wahnsinn.
Ich finde es ja lustig, dass Freiburg durch irgendwelche Weiterverkaufsklauseln und so sehr viel Geld eingenommen hat. Also eben Demirovic... Yannick Engelhardt, der für mich ein bisschen überraschend zu Como Calcio gewechselt ist, erste italienische Liga, ist wohl auch eine recht hohe Weiterverkaufsklausel, also sehr interessant.
Das Gegenteil von früher, die Standard-Dick-Dufner hat 2 Millionen Ausstiegsklausel. Ich glaube, da hat jemand genauso wie wir keinen Bock drauf gehabt und die Verträge sehen jetzt einfach ein bisschen anders aus. Ja, aber das wäre ja auch ein Stürmer gewesen, der trifft. Haha. Ich habe mich gewundert, dass Demirovic einfach von dem Spieler, der bei uns war, innerhalb sehr kurzer Zeit bei Augsburg mit, also aus der Entfernung, korrigier mich, einer guten Hinrunde, jetzt zu einem über 20 Millionen Euro Champions League Stürmer wird. Das ist, ja, das ist nicht mehr mein Fußball. Das kann ich mir nicht erklären, diese Zahlen.
Ich glaube, da zahlt man auch ein bisschen Notsteuer. Also. Da, ja, also schon ein bisschen, also 15 Tore hat er, glaube ich, gemacht. Ist natürlich alles völlig in Ordnung, aber ja, schwierig. Also, der hat schon eine gute Saison gespielt, das schon, aber ist die Frage, ob eine gute Saison 20 Millionen wert ist. Das Gleiche dürfte man sich übrigens auch bei Gyrassi fragen. Aus Dortmunder Sicht, ob der Mann wirklich die Millionen wert ist, die er jetzt gekostet hat. Und er hat ja fast das Doppelte an Tore geschossen. Deswegen, ja, ich weiß es nicht. Ist mir...
Vielleicht sind aber auch die...
Also Porsche-Millionen, ich weiß nicht, ob die da schon in dem Umsatz mit drin sind oder nicht.
Oder schon wieder weg, jetzt in Augsburg gelandet sind quasi. Vielleicht ist aber auch einfach nur so, dass Stürmer einfach jetzt so viel kosten und wir deswegen noch keinen neuen haben, weil man eben denkt, naja, du hast ja gesagt, der Höhler macht jetzt seine 20 Dinger, Adamu trifft mittlerweile, der zieht vielleicht Gregoritsch wieder mit hoch, die kennen sich ja schon länger auch, dass er nicht wieder so einen langen Anlauf braucht vielleicht, hat der eigentlich eine super EM gespielt, fand ich. Auch getroffen. Lien hat genauso überzeugt und sich nicht verletzt. Das hat mich sehr gefreut. Es ist schon spannend, was da passiert. Aber ich bin auch bei dir. Es ist schon ein bisschen komisch, dass es hieß, ja, wir brauchen noch einen Stürmer, weil da haben wir nämlich alle gesagt, ja, stimmt. Und jetzt kommt irgendwie nichts. Also ich möchte jetzt keinen Druck aufbauen, aber es ist vielleicht doch auch für einen Kader ganz schön, wenn man nicht jede Position exakt besetzt hat, sondern wenn immer noch ein bisschen jemand da ist, der Druck macht. Aber auf der anderen Seite... ist ja auch so ein bisschen die Story der letzten Jahre bei uns. Wir wissen ja wieder gar nicht, was alles schon wieder nicht funktioniert hat. Also ich habe jetzt in einem Artikel über Multi-Club-Ownership gelesen, dass wir tatsächlich an einem Spieler dran waren vor 2 Jahren, der dann einfach in so einem Multi-Club-Konglomerat gelandet ist, wo man dann einfach das muss man einfach sein lassen, kann man nicht bezahlen. Und man weiß nicht, ob der Spieler da jemals wieder rauskommt oder ob er jemals bei dem Top-1-Club landet in dieser,
ist ja eine eigene kleine... Spieler, der jetzt da zu diesem belgischen Zweitligisten gewechselt ist.
Genau.
Und dann jetzt zu Lyon gegangen ist.
Genau, und aber ausgeliehen wurde erst und dann, weil...
Ja, genau, ausgeliehen, weil Lyon nicht so und so viel Geld ausgeben darf. Das ist übrigens ein interessantes Thema. dass die FIFA und die UEFA da nicht viel mehr drauf achten oder dagegen was unternehmen, wundert mich wirklich sehr, weil man ja jetzt mit Girona und Manchester City hat man ja jetzt quasi zwei Vereine aus der City Football Group in der Champions League. Dass da nicht irgendwie eingegriffen wird, weil sollte man jetzt auch noch beim Fußball das Gefühl haben, dass Vereine gegeneinander spielen, die voneinander abhängig sind auf die eine oder andere Art und dann auf einmal diese Vereine dann auch noch, wenn dann City 4-0 gegen Girona gewinnt, da das kann natürlich sportlich so oder so passieren, aber es hat alles einen Geschmack und ich glaube, da muss die UEFA und die FIFA echt extrem aufpassen, dass das nicht zu stark wird, weil sonst vergraulen sie langsam auch wirklich die allerletzten, die dem Ganzen noch Interesse schenken, weil wenn man dann das Gefühl hat, Manchester City spielt gegen sich selber, bis sie dann im Champions League Viertelfinale sind und andere Vereine machen das natürlich nach, dann wird es ganz schwierig. Wir hatten ja, glaube ich, schon das Red Bull-Duell, da hatten wir ja auch schon. Also alles eine ganz schön schwierige Sache, vor allem, weil halt diese Vereine dann mit Geld um sich werfen und den kleineren Vereinen immer schwieriger macht, irgendwie mal ein Talent abzugreifen, weil sie halt sagen, ja, dann kommst du zu uns und dann verleihen wir dich aber irgendwie zu einem Partnerclub und dann kannst du da spielen. Und bei Freiburg würde das dann heißen, ja, spielt bei uns ein Jahr in der A-Jugend oder bei der zweiten Mannschaft. Und dann ist natürlich das schon ein bisschen attraktiver, bei einer ersten Mannschaft irgendwo zu spielen, wo man hin verliehen wird mit der Perspektive, vielleicht komme ich zu Manchester City oder so. Also ich bin überrascht, dass man da relativ zuguckt. Und auf der anderen Seite auch wieder nicht überrascht.
Eben, ich wollte gerade sagen, es ist ja nichts Neues. Also diese ganze Red Bull-Geschichte geht ja schon seit Jahren. Spieler hin und her und harte Verhandlungen. Jetzt ist ja Leeds United auch noch dabei. Da bin ich mal sehr gespannt. Da wurde jetzt noch nicht das Logo geändert. Keine Ahnung, was da passiert. Aber das ist tatsächlich was ein bisschen eklig ist. Ich glaube, was die UEFA angeht, ist es so, dass die vielleicht gar nicht so die Augen darauf hatten jetzt, weil sie diese neue Superliga ist es ja nicht, die Champions League Reform eben jetzt gestartet haben. Das ist was, auf das ich so ein bisschen gespannt bin. Ich schaue so gut wie nie Champions League. Ich habe Europa League eigentlich auch nur geschaut, wenn wir eben dabei waren. Das ist tatsächlich so. Da bin ich sehr strikt. Da ist mir auch meine Zeit zu schade, mir in der Champions League immer die gleichen Spieler anzugucken. Ich weiß aber nicht, ob dieses Ligensystem, was sie da jetzt gebastelt haben, ob das vielleicht tatsächlich dazu führt, dass es ein bisschen spannender werden kann. Ausgeklammert natürlich. Naja, die Zusammensetzung der Clubs, die da spielen, ist natürlich nach wie vor die gleiche. Sind dann doch wieder immer die gleichen und keine Überraschungsteams, die sich mal irgendwie qualifizieren aus, weiß ich nicht, Rumänien. Trotzdem ist es so ein bisschen der Versuch, da ein bisschen mehr Spannung reinzukriegen und gleichzeitig aber natürlich mehr vermarktbare Spiele zu haben. Also so bescheuert sich das anhört, aber ich glaube, das ist vielleicht dann doch ein ganz guter Weg ist. Jetzt kommt es dann natürlich darauf wieder an, das mehr Geld, was da im Umlauf ist, wie wird das verteilt? Und da sind wir dann wieder bei einer unserer vorigen Folgen. Die Schere klafft halt immer weiter auseinander zwischen den Mannschaften, die regelmäßig europäisch spielen oder sogar den Mannschaften, die regelmäßig Champions League spielen und denen, die es eben nicht oder nur Europa League spielen, tun. Das ist natürlich was jetzt, so wie es aussieht, zementiert wird. Also wie das Geld weiterverteilt wird, das wissen wir ja alle, wer das bekommt in Deutschland. Und wenn du dann noch die Kombination eben so einen Club dabei hast, der halt sich da reinkauft und dann mit anderen rummauscheln kann, mit Filialen in New York, England und Salzburg und dann noch zugeschissen wird mit dem Champions League-Geld, dann ist das natürlich eigentlich ein Witz. Aber gut, ein sehr schlechter Witz. Haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals drüber geredet.
Ich empfinde das eher als Rettungsschirm für die großen Vereine, weil halt so viele Mannschaften da auch weiterkommen. Und du noch mal mehr Spiele hast, heißt noch mal mehr vermarkten kannst, noch mal mehr Geld einnimmst. Es ist alles irgendwie
Also wie pervers das ist, das zeigt doch einfach nur, wenn man sich mal überlegt, irgendein anderer Club aus Deutschland hätte die letzten 3 Jahre so gearbeitet wie der FC Bayern. Mit so Unsummen an Ablöse und dann gleich direkt quasi die nächste Woche gleich Abfindungsgebühren an irgendwelche Trainer, die jetzt neu gekommen sind, gleich wieder weg waren, mit ganz absurden Transferentscheidungen, mit dann so, ja, dann kaufen wir einfach einen super teuren Stürmer, der jedes Spiel trifft und gewinnen den Titel trotzdem nicht. Also jeder andere Club in Deutschland wäre eingegangen, wenn er so gearbeitet hätte die letzten 3 Jahre. Also das ist nicht mehr das Beispiel, die Benchmark für mich, wie man sauber arbeitet oder ja, konstruktiv arbeitet und sich so selber als Club am Leben hält. Da ist aber so viel im Hintergrund an Geld einfach da und an Geld, was automatisch reinkommt, dass da eben nichts passiert ist. Also ich habe gehört, dass es tatsächlich so ist, dass die Clubs in England sich kaputt lachen über die Gehälter, die der FC Bayern zahlt, weil es unfassbar viel mehr ist, als die Premier League bezahlt. Und trotzdem ist so nicht wirklich was bei rumgekommen die letzten 2 Jahre. Außer eine Last-Minute-Meisterschaft, die sie eigentlich nicht gewonnen haben, sondern Dortmund eigentlich eher verloren hat. Da finde ich das schon eher schräg, dass das immer so das Beispiel ist, so ja, so muss das ja sein, so muss gearbeitet werden, damit Erfolg da ist. Weil erstens war jetzt kein wirklicher Erfolg da und zweitens ist es auch kein Erfolg, wenn das keine Substanz hat. Die einzige Substanz ist halt, Kinder zu überreden, die Sachen zu kaufen und eben dieses TV-Geld zu verballern, was man aus der UEFA bekommt automatisch und dafür zu sorgen, dass die Liga sich da nicht, nicht aufmuckt und diesen Verteilungsschlüssel endlich ändert. Aber darum soll es ja alles gar nicht bei uns gehen heute. Es soll ja eigentlich ein positiver Ausblick auf die neue Spielzeit werden. Und ja, wir wollten ja eigentlich überlegen, wo wir landen und so weiter. Aber es ist tatsächlich schwierig. Ich hatte mir vor der Sendung so ein paar Notizen gemacht tatsächlich. Man glaubt es nicht, aber habe ich gemacht. Und habe so überlegt, ja, wie bei so einem Tippspiel, was geht denn die Saison? Und das ist tatsächlich lustig. Ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Also es gibt wenig, was mich komplett überraschen würde jetzt an Tabellenplätzen, außer vielleicht 18, 17, 16, 15. Und die ersten 5 würde mich eigentlich nichts überraschen, weil auf der einen Seite hatten wir es ja davon, es ist nicht so viel Fluktuation da gewesen. Stand jetzt, was die Spieler angeht, sind zwar alle ein Jahr älter geworden. Also natürlich nicht, hatten die jetzt nicht alle Geburtstag in der Sommerpause, aber es sind nicht mehr dieselben jungen, jugendlichen Spieler wie vorige Saison, sondern alle sind ein Jahr älter geworden, aber auch ein Jahr ja, Erfahrungen gesammelt, wie ja, die Jüngeren eben weiß, ob sie die ja. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Kannst du dir vorstellen, in welche Richtung es geht?
Nee.
Witzig, ne? Weil es ist ja auch nicht so, dass wir überhaupt keinen Plan haben von diesem Club.
Nee, also das kann alles werden. Also das, aber jedes Jahr, also mit Verletzungen und so. Also ich glaube, wenn Lienhardt und Ginter nicht fast die komplette Rückrunde ausfallen, dann wäre da deutlich mehr als Platz 10 oder Platz 10 wurde es, glaube ich, letzte Saison, ja, rausgekommen. Also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie viel Verletzungspech hat man, wie macht sich dann derjenige Spieler, der dafür reinrutscht. Wir hatten ja nicht nur Ginter und Lienhardt verletzt, sondern auch Max Rosenfelder, der anscheinend eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, der das ganze Jahr ausgefallen ist. Kenneth Schmidt, der fast die komplette Saison ausgefallen ist. Christian Günther ist die komplette Hinrunde ausgefallen. Also das waren ja alles so Sachen, die so ein bisschen, das macht es halt schwierig. Klar, jetzt fällt Noah Adubolu aus mit seiner Blinddarmentzündung. Oder Blinddarm-OP, weiß gar nicht, ob es eine Entzündung ist. Hoffen wir, dass er auch schnell wiederkommt. Klar, was dieser Streich-Rücktritt dann mit der Mannschaft gemacht hat, werden wir vielleicht in 1-2 Jahren mitbekommen. Vielleicht erzählt es dann einer. Fände ich ja schon spannend, wie das auch für die ist, für die war. Und ja, es ist... Auch wie entwickelt sich ein Ehrendingchi, wie entwickelt sich ein Patrick Osterhage, wie entwickelt sich Merlin Röhl, Noah Weishaupt, Was macht Musli? Ja, also ich finde es total spannend, kann mir eine total gute Saison vorstellen, kann mir aber auch vorstellen, dass es Platz 13, 14 wird. Ich glaube ganz unten nicht. Dafür finde ich die neuen Mannschaften und auch Bochum, Heidenheim, wow, also weiß nicht, ob das alles da so glatt läuft, und dann gibt es ja meistens noch eine Mannschaft, die überrascht, die unten reinrutscht, und eine Mannschaft, die überraschend oben reinrutscht. Ich könnte es dir also jetzt schwören, würde ich dir bei keinem Verein, welcher Platz das wird. Ich kann mir das bei vielen Vereinen viel vorstellen. Klar, die Reicheren werden oben, eher oben landen, die Ärmeren eher unten. Und dann kann mir auch vorstellen, dass auf einmal Kiel da eine super, super Serie hat und dann auf einmal da auf Platz 9 rumturnt. Und, ja. Ich kann dir sagen, was ich mir wünsche.
Man weiß es eben nicht. Das ist ja wieder das Spannende. Es ist wie so eine Kristallkugel. Deswegen kannst du dir gerne was wünschen, ja.
Ich würd mir, also wenn ich mir jetzt zwei Absteiger wünschen würde, wäre es Wolfsburg und Hoffenheim. Offensichtlichst, aus offensichtlichsten Gründen.
Bis jetzt nicht so.
Sogar noch lieber Leipzig als Hoffenheim, aber ja. Und einen deutschen Meister würde ich mir wünschen. Also natürlich immer Freiburg, aber ja, schwierig. Deutscher Meister ist mir eigentlich egal.
ist krass, ne? Das ist tatsächlich so.
Also wer von den 4, 5 Vereinen, die da oben sind, der deutscher Meister wird, ist mir wirklich völlig egal. Also wenn ich jetzt die letztjährigen Top 5 nehme und mir dann einen Meister raussuchen müsste, den ich am liebsten hätte, dann wäre es der VfB Stuttgart.
Jetzt bin ich tatsächlich überrascht und gespannt auf die Begründung.
Einfach, weil das irgendwie der Verein ist, wo ich das Gefühl hätte, das würde den Fans mit am meisten bedeuten. Und,
das stimmt. Und es würde, glaube ich, auch die anderen 4 am meisten, aber das wären die anderen 4 diejenigen, die sich am meisten darüber ärgern würden, dass es die geworden sind.
Ja, genau. Und Dortmund, weiß ich nicht. Also Hans-Jovanski Wache hat sich, hat sich inzwischen auch für mich auf ein Sympathielevel mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß gestellt. Und das ist schwierig. Also das musst du auch erstmal schaffen. Und über Leipzig und Leverkusen brauchen wir gar nicht erst zu reden. Also das ist ja offensichtlich. Deswegen wär das der VfB Stuttgart gewesen. Aber ja, man kann sich's leider nicht aussuchen. Am Ende, weiß ich nicht, wird dann doch Bayern München wieder Meister. Wobei, nicht mal das bin ich mir sicher. Also, ja. Es ist schon einfach, eine neue Saison ist einfach geil. Und dann nach einem Monat ist man dann meistens schon wieder in dem bekannten Trott, außer man spielt sich in einem Rausch oder spielt sich in einem Negativrausch.
Deswegen. Ja, und die Gefahr besteht ja tatsächlich. Also das müssen wir wirklich nochmal unterstreichen. Ich habe das Auftaktprogramm mir hier nochmal angeschaut. Das ist tatsächlich so, die Länderspielpause ist 2 Wochen lang. Natürlich, logischerweise, weil das Wochenende ist in der Mitte und davor spielst du gegen Stuttgart und gegen Bayern. Danach wird es dann theoretisch einfacher auf dem Papier. Faktisch ist aber nichts einfach, wenn du vorher vielleicht 2-mal verloren hast und potenziell auch 1 davon hoch, das erste Heimspiel bei Bayern. Danach kommt dann Bochum, Heidenheim, St. Pauli, Bremen, Augsburg. Und dann geht es nach Leipzig.
Ja, also dann bei den 5 geht dann die Saison vielleicht erst so richtig los. Und ja, deswegen wäre es zu wünschen. Stuttgart kann aber auch, kann auch genau das Gleiche sein. Die hatten auch eine nicht so einfache Vorbereitung, würde ich meinen, jetzt ohne genau drauf geachtet zu haben, weil halt viele Spieler weggewechselt sind, viele waren bei der EM, viele neue Spieler, weiß es nicht. Das kann dann, so eine Sommerpause ist lang, ob man dann diesen Flow, den man letzte Saison hatte, das war ja wirklich eine Flow-Mannschaft. Also die Für mich war der Knackpunkt für die Stuttgart-Saison das Freiburg-Spiel. Wenn der Freiburg nach 10 Minuten 2-0 führt und die Chancen waren da, dann wird Stuttgart, glaube ich, nicht Tabellenzweiter am Ende der Saison.
Ähnlich wie bei Leverkusen. Du hast irgendwie das Gefühl gehabt, es ist relativ egal, wer kommt, das läuft.
Ja, genau. Und dann hätte der Freiburg 2-0 geführt und die Chancen waren da. Dann hätte Freiburg am Ende nach 3 Spielen 9 Punkte gehabt und wer weiß, wo sie dann gelandet wären. Stattdessen gewinnt Stuttgart auch völlig verdient, dann sportlich 5-0. Und das haben die ganze Saison nicht mehr abgelegt. Also, und das meine ich wirklich, ich spreche wirklich mit allerhöchstem Respekt vor Stuttgarts sportlicher Leistung.
Verrückte Zeiten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aber ich kann es nachvollziehen tatsächlich. Ja. Vielleicht, um uns ein bisschen Hoffnung noch zu machen, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir am ersten Spieltag gegen Stuttgart spielen. Und zum einen kann es ja nicht schlechter werden. Die Ergebnisse in den letzten Jahren waren nicht so geil oft. Oft hast du gedacht, okay, heute geht was und dann ging wieder nichts, ähnlich wie bei Bayern. Aber es gab ja schon mal einen Saisonauftakt gegen den VfB Stuttgart. Das ist allerdings sehr, sehr lange her. Da gab es rot-schwarz gestreifte Trikots. Da stand Naturenergie, glaube ich, drauf. Und da waren wir da Tabellenführer nach dem ersten Spieltag. Das geht also auch. Also wer weiß, was passiert. Wichtig ist jetzt erstmal Samstag, Pokal Osnabrück. Ein neuer Stadionpunkt für dich. Dritter Strich auf deiner Liste zum dritten Mal in Osnabrück für dich. Ich bin sehr gespannt, was da geht. Und ansonsten, ja, warten wir es einfach ab. Was passiert in dieser Saison? Was passiert mit dem Füchsle-Talk in dieser Saison? Werden wir unseren Takt von ungefähr gefühlt 2 Sendungen pro Spielzeit halten oder werden wir ein bisschen, ja, wieder einen Zahn zulegen? Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wir werden uns von Twitter verabschieden. Hat diverse Gründe, muss man nicht weiter ausführen. Es ist nicht die Plattform, die es mal war mehr. Wenn ihr uns finden möchtet, dann gibt es uns seit Jahr und Tag auf Instagram tatsächlich unter demselben Namen. Und ihr findet uns auch tatsächlich bei Blue Sky unter dem Namen Surprise, Surprise, Füchsle Talk natürlich mit UE. Wie üblich, weil Deutsch Umlaut ist immer schlecht für Tastaturen, habe ich gelernt bei der EM, als ich ja Englisch gearbeitet habe mit einem Schweizer Keyboard. Es war sehr lustig. Aber es ging. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder, sage ich jetzt einfach mal. Philipp, wir hören uns sowieso bald wieder. Sogar sehen wir uns ja bald gleichzeitig. Und alle anderen, habt Spaß noch. Genießt die letzten Tage der Sommerpause. Kommt gut in die Saison. Und ja, mal schauen, was diese Wundertüte so bringt. Und wir hören uns.
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.